Guten Morgen miteinander, alle Jahre wieder. Ich darf wieder mal bei euch sein. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man wieder eingeladen wird, respektive nein, es ist ein Kanzeltausch. Schön, was ihr noch Erinnerung habt von der letzten Predigt. Ich bin jetzt von 3 Personen angesprochen worden, so ganz by the way. Ah, Männerriege! Ha, vom 8. bis morgen um 2. Das ist euch geblieben. Ich hoffe, es ist noch etwas anderes geblieben. So Salz sein, Licht sein, rausgehen. Wir haben etwas bei uns, wo die Welt wissen muss, und darum braucht es uns. Und da wünsche ich euch viel Mut und viel Kraft auch. Aber gleiche Frage, wer ist mittlerweile jetzt in der Männerriege dabei? Wer ist beitreten bei euch? Boah, Schlitterstoss, das ist gut. Okay, fangen wir an. Ihr seid ja auch wie wir übrigens. Ihr habt am gleichen Datum angefangen mit dieser gross angelegten Predigtserie. Bei euch heisst es Gemeinde in Bewegung. Bei uns heisst es die erste Kirche in Aufbruchstimmung. Am 19. Januar haben wir auch angefangen mit einem Visionsgottesdienst. Und wenn es um Apostelgeschichte geht, dann hüpft mein Herz, weil das ist Leben. Das kann nicht einfach so dran, bei uns so dran vorbeigehen und sagen, ja, schöne Serie gewesen, das muss mit uns etwas machen. Und ich bin begeistert von der Apostelgeschichte, weil ich dort immer wieder, sei das die Apostelgeschichte selber, oder wenn man auch die Kirchengeschichte umstöbern, haben sich die Jünger, Nachfolger immer die Frage gestellt, wie können wir das Evangelium bis zum Ende der Welt bringen? Wie können wir das anbringen, dass wir den Glauben, den grössten Auftrag, den wir haben, mit unserem Stil, mit der Gesellschaft, wo wir drin sind, mit diesen Begabungen, mit diesen Ressourcen, wie können wir das Evangelium, die Liebe von Jesus Christus weitergeben in die Welt hinein? Und sie haben sich immer die Aufgabe gemacht. Und eins ist für mich wieder neu aufgegangen, auch bei der Apostelgeschichte lesen und bei den Vorbereitungen. Die Jünger haben nach der Initialzündung, die sie bekommen haben, von dem haben wir letzten Sonntag, glaube ich, gehört, ist irgendwie wie ein Startschuss gegangen. Und die Jünger, die junge Gemeinde in Jerusalem, die hat irgendwie begriffen und haben das Prinzip vom Wachstumsmerkmal, von dem Reich Gottes DNA anfangen an leben. Sie haben Gemeinschaft gepflegt. Und wo sie in die Gemeinschaft gekommen sind, ist ihr Lebenswandel verändert worden. Das ist so ineinander gegriffen hat das. Und durch den Lebenswandel, den sie gemacht hat, hat das Gott können brauchen. Sie haben Zeichen, sie haben Wunder können machen, sie haben das erlebt. Und andere Leute von dem Jerusalem und die Umgegenden, ja, wo dort rundherum gelebt haben, die haben eine gewisse Ehrfurcht von dieser Gemeinschaft gehabt, von dieser Gemeinde gehabt. Und das war ein Grund gewesen, wieso sie daraus dann auch noch etwas gelebt haben, nämlich eine Leidensbereitschaft. Aber das Zentrum in allem, was sie gelebt haben in der Apostelgeschichte, war jemand gewesen, eins. Und darum laufe ich hinterher. Das Zentrum von allem, was sie gemacht haben, war immer Jesus Christus gewesen. Sie haben den nie irgendwo auf die Seite geschoben oder irgendwie gesagt, jetzt müssen wir ein Jahr machen von der Gemeinschaft oder zwei Jahre machen von Lebenswandel oder vollmächtig leben jetzt oder leiden für ein paar Monate. Nein, im Zentrum ist immer Jesus Christus gestanden. Und das fasziniert mich. Sie haben alles mit Jesus besprochen, mit ihm gemacht und für ihn gelebt. Und so sind sie rausgegangen. Und eine Situation, ja, das wäre das Thema für heute Morgen, genau die gute Nachricht von Jesus, darum das zentriert sie in Jesus Christus, darum bin ich auch hinterher gelaufen. Wo sie raus sind, der Petrus und der Johannes, haben sie das einfach mal gelebt, was sie gehört und erlebt haben mit Jesus Christus. Im Kapitel 3 in der Apostelgeschichte haben sie einen Gelähmten gesehen, der schon länger dort immer liegt, und sie haben ein Erbarmen gehabt, sie haben kein Geld gehabt, kein Gold gehabt, aber sie haben ihn geheilt im Namen von Jesus Christus. Sie haben es gemacht und sie haben es geglaubt und Jesus hat ein Zeichen gemacht. Daraus raus ist nachher ein Kapitel 4 geworden, in der Apostelgeschichte, wo sie von der Hohen Rat geschleicht worden sind. Und dann haben sie ein bisschen die Leviten bekommen von oben her. Du, was macht ihr eigentlich? Das dürft ihr nicht. Das ist doch wahnsinnig. Das gehört sich nicht. Was macht ihr eigentlich? Und Petrus hat dort ein Statement gegeben und hat dort etwas Eindrückliches gesagt. Kapitel 4, Vers 12, wo ich ein Stück weit auch leben will als Christ. Er sagt, bei niemand anderem ist die Rettung zu finden, oder dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, nämlich es ist Jesus Christus. Sie können gar nicht anders. Und sie haben das gelebt und haben das gegeben. Und dann ist nochmal so, dann ist das Gespräch weitergegangen. Sie haben nochmal ein Wort bekommen vom Hohen Rat. Ist schon gut, wir haben das gehört, aber jetzt hören wir auf. Und dann ist es dort weitergegangen, Vers 20, wo der Petrus sagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können gar nicht anders. Das, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe in diesen 3 Jahren mit Jesus Christus, ich kann es nicht für mich behalten. Und für mich ist das tut mir so gut, die Stellungnahme, die gemacht hat, das Fazit auch, er steht zu dem. Und es gibt auch Situationen in meinem Alltag oder im Beruf oder wenn ich im Dorf bin, Klammern, Männerriege, da gibt es einfach auch Leute, die nerven sich langsam. Ah, jetzt ist er immer noch dabei. Das spürst du natürlich auch. Aber ich stehe zu dem. Und sage, du, ich kann nicht anders. Ich lebe das vor und wenn es halt Fragen gibt, dann ich die Fragen beantworten. Was soll ich denn machen? Einfach schweigen. Und den Druck haben wir zwischendurch auch. Gell? Es ist so das Schöne, was wir erleben mit Jesus Christus. Es gibt aber auch die andere Seite, wo man die Apostelgeschichte auch sieht. So Scheinwerferlichter, wow, was man alles machen kann als Gemeinde. Aufbrüche, Bekehrungen, Taufe, Wachstum. Und auf der anderen Seite auch das Leiden, das sie halt auch hatten. Gegenwind. Einer, der dagegen geweht hat. Und das haben sie ausgehalten. Finde ich ganz etwas Faszinierendes, wenn man die Apostelgeschichte liest und dann noch ein paar Monate sich in die Apostelgeschichte einlassen. Also mit unserer Gemeinde macht es etwas mittlerweile. Man spürt irgendwie, ja, eigentlich müssen wir das auch irgendwie leben. Und für mich ist eines wichtig, wir dürfen die Apostelgeschichte nicht kopieren für unsere Gemeinden vor Ort, sondern wir müssen es lernen, kapieren. Was kann ich davon lernen? Wie haben sie das Prinzip gelebt, wo ich mich überlegen kann, was macht das jetzt mit uns? Wie können wir das machen? Und heute Morgen ist mir einfach persönlich der Name Jesus Christus wichtig. Und ich werde euch dazu eine Gegebenheit in der Bibel vorlesen, die auch etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und um das geht es eigentlich. Was habe ich erlebt mit Jesus Christus? Und warum stehe ich dazu? Und warum mache ich meine Arbeit? Warum bin ich überhaupt Pastor? Und warum habe ich eine Leidenschaft für Gemeindebau? Das hat etwas mit dem Jesus Christus zu tun. Ich müsste gar nicht da vorne stehen. Dann könnte ich gerade so gut wieder heimfahren. Oder schnell auf Romans holen und dort das Kaffee nehmen. Aber das machen wir nicht. Gut, ich werde mit euch den Text anschauen. Jesus verändert, es ist Jesus, der uns aufrichtet. Und Jesus hat da eine Begebenheit gehabt in einer Synagoge, die gewaltig ist, die mich bewegt. Und vor allem die Art und Weise. Und die mich auch bewegt, die Art und Weise, wie es Gegenwind gibt. Wo man probiert, etwas schlecht zu machen. Etwas wollen, nein, das kommt nicht in die Tüte oder das kommt nicht in die Frage. Folgendes, Lukas 13, Vers 10 bis 17. Jesus lehrt an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Dann, liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinen Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten. Und sie fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war darüber empört, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt, und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht vor ihren Fesseln befreien dürfen? Die Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Das zerbricht die Begebenheit und jetzt das Eintauchen von uns in das hinein. Situation: Jesus lehrt in der Synagoge. Er ist dort, wo die Menschen sind, dort, wo sich die Menschen treffen, wo sie zusammenkommen. Und er ist einer, der offene Augen hat, offenes Herz hat. Klar, er ist Gottes Sohn. Aber er hat jedes Menschenleben im Griff. Im Augenblick. Er kennt jeden. Und als er in diesem Raum ist, in dieser Synagoge, sieht er eine Frau. Er kennt sie, die 18 Jahre geplagt ist von einem Geist, der gekrümmt ist, heisst es im Text auch. 18 Jahre. Kein Alter von dieser Frau ist angegeben. Vielleicht war sie 30, wo sie Krankheit bekommen hat oder geplagt worden ist. Vielleicht war sie jetzt 58 dort. Oder vielleicht 20. Oder wie auch immer, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, sie ist geplagt worden von einem Geist und ist gekrümmt durchs Leben durchgelaufen. Und dann kommt etwas, wo Jesus, das ist eben der Jesus, wo ich Jesus auch so erlebt habe. Nicht irgendwie so, du dort hin. Oder komm mal da hin. Oder jetzt aber. Sondern er spricht sie an mit, liebe Frau. Liebe Frau. Oder kannst du deinen Namen an tun? Liebe Pascal. Liebe Freddy oder liebe Regula oder liebe Esther. Liebe Gernot. Immer das, die Haltung von Jesus Christus, die Liebe, die Fürsorglichkeit, der Respekt. Man kann dem auch sagen, die Würde, die geschenkt wird. Und er sagt einfach, hey, du bist frei von dem Leiden. Er legt ihre Hand auf, im Augenblick, im gleichen Augenblick wird sie geheilt. Ich finde das wunderbar. Wenn ich das bei meinem Leben so anschaue, da sind Leute zusammengehockt, alle haben es gesehen, mega spektakulär. Immer dort, wo Jesus auftritt, passiert etwas. Bei mir war das nicht so spektakulär gewesen. Bei mir ist die Erscheinung von Jesus Christus in einem Einzimmer-Appartement im Kreis 1 in Zürich gewesen. Wo Jesus in mein Leben kommt und sagt, Pascal, mit was willst du jetzt weiterleben? Und das ist mit 23 passiert, wo ich komplett gekehrt worden bin. Völlig verändert worden bin. Aber was habe ich bis 23 gemacht? Die Frau in dieser Geschichte hat einen bösen Geist gehabt. Ich habe wahrscheinlich einen Geist gehabt, den ich selber eingeladen habe. Wie ist es dazu gekommen? Mit 18, ich tue das mal ein bisschen weg, sonst sind wir immer am Text. Mit 18 habe ich von zuhause, oder habe ich zuhause die Kündigung eingereicht, ich bin ausgezogen und habe eine tolle Wohnung gefunden und habe einfach mal mein Leben so leben, frei, ohne Druck. Mein Vater war einer, der immer Leistung sehen wollte. Wenn du gute Leistung bist, dann gibt es gute Preise. Dann gibt es ein Goodie, dann kommst du ein Geschenk rüber. Wenn du schlechte Noten mit heimbringst, dann gibt es halt einfach Strafe. Und ich habe das mit einem gewissen Alter nicht mehr verkraften können. Der Leistungsdruck, ich habe dem müssen entfliehen. Ich habe mit 18 Jahren angefangen, mein Leben so richtig zu geniessen, machen, zu wählen, was ich will und keine Schnur mehr drin. Aber ich hatte drei Fragen, die ich gerne beantwortet habe. Woher komme ich? Was ist der Sinn vom Leben? Und die letzte Frage, ja, was ist das Ziel vom Leben? Wie soll es weitergehen? Wann komme ich dann, wenn ich gestorben bin? Das sind so drei Fragen, die ich beantwortet habe, mit 18 bereits schon. Und habe mich auf die Suche gemacht. Und mit dem Suchen habe ich auch Menschen kennengelernt, ich habe Bücher kennengelernt und bin so langsam so in die Spiritualität hineingekommen, meditatives Spazieren, Bücher gekauft. Ich habe mehr Leute kennengelernt, gute Leute, liebe Leute, interessante Leute und ich bin plötzlich in die Esoterik hineingelandet. Engellehre, wie kann man noch effizienter meditieren? Wie kann man das anbringen, dass man Leute positiv beeinflussen kann? Man hat ja das Unterbewusstsein. Wie kann man das coachen und weiter noch präzisieren? Ich habe dann eine Reise gebucht auf Florida, Miami Beach, Fontainebleau Hilton Hotel, so einen 6-Sterne-Kasten. 5'000 Franken zahlt für eine Woche Schulung, dass noch mehr zu mehr können. Unglaublich, wenn ich zurückdenke, was bin ich für ein Jockelberg gewesen. Aber in dieser Zeit, es gehört zu meiner Geschichte und ich kann die Geschichte nicht wegschieben. Die gehört zu mir. Das ist meine Prägung. Das ist meine Vergangenheit. Da war ich dort. Man hat dann noch gelernt, wie man sich von der Meditation her lösen kann. Ich hatte einen sogenannten Astraltrip, wo man sich selber von oben her sieht, wie man Sachen bewegen kann auf dem Tisch. Unglaublich hat alles funktioniert. Bin mit dem heimgegangen. Und das Problem hat dann so mit 20, 21 angefangen. Plötzlich habe ich Albträume bekommen. Ich habe Stimmen gehört in dieser Appartementwohnung. Ich habe plötzlich Zustände gehabt. Angstzustände. Ich hatte eine Sehnsucht gehabt, nach geliebt zu werden. Ich hatte eine Sehnsucht gehabt, eine Freundin zu haben. Ich hatte sie nicht gehabt. Ich habe die Liebe, Klammern, gekauft. Probleme bekommen mit Alkohol. Und plötzlich war so etwas Chips in meinem Leben. Ich habe mich plötzlich selber nicht mehr geliebt. Ich habe mich an mich selber oder von mir selber abgewendet. Hey, ich kann nicht mehr. Ich liebe mich selber nicht. Was machst du da? Wie das so ist, wenn du im Leben nicht mehr weiterkommst, wenn du anstehst und vielleicht dann noch fremdgesteuert bist, kommen wir dann nachher dazu. Machst du unüberlegte Sachen oder Handlungen, wo du plötzlich denkst, das ist richtig, aber es ist falsch. Zuhause, in einem Nachttisch, also nicht im Nachttisch, im Offizierskäferli, hatte ich eine Armeepistole. Und einem Abend, was mir nicht gut gegangen ist, habe ich die Blechdosen aufgetan, habe meine Pistole geladen und bin runtergegangen in die Wasserkille zum Zwingli-Statue. Warum dort? Hinter dem Zwingli gibt es keine Lampe, dort ist es dunkel. Es sieht dich niemand. Und hat dort wollte ein Lebenende machen. Aber ich habe nicht abgedrückt, ich war zu feige. Einen Tag später, ich habe auf der Silpost gearbeitet als Postbeamter, gehe ich dort arbeiten, zum Team rein. Einer sieht mich da rumschlurfen und sagt dann, sorry, dass ich das sage, aber es war so, Pascal, du siehst ja heute Morgen recht verschissen aus. Und ich so, hast eigentlich recht, das geht mir auch so. Und ich bin dort total offen gewesen. Ich glaube, ich bin für alles offen gewesen. Aber für etwas nicht, für ein Pepsodent-Lächeln. Der Kollege hat mich so angeschaut mit seinem Pepsodent-Lächeln. Und ich ihn gefragt, was hast denn du im Leben, das dir Halt gibt? Ja, weisst du, ich glaube an Jesus Christus. Und wenn ich gestorben bin, bin ich im Himmel. Und ich so, super, das hat mir gerade noch gefehlt. Wer bist denn du? Und das ist mir nicht mehr dran weg. Das Lächeln. Der hat nicht einfach nur so ein Lächeln gehabt, sondern der hat einen Ausdruck gehabt von, irgendwie hat er etwas, das ich nicht habe. Und dann habe ich gesagt, der Hintergedanke war schon, den mache ich jetzt fertig, weil ich habe schon vieles erlebt. Aber vielleicht kommt dort meine Kaffeeliebhaberei oder ich habe gerne Kaffee, das Restaurant, wo man sich trifft, Gemeinschaft. Wir sind viel essen, viel trinken, also Kaffee trinken. Und er hat einfach seine Bibel mitgenommen und hat einfach von Jesus Christus erzählt. Und ich so, boah, das ist schon krass. Unglaublich, was der da erzählt. Und eines Tages habe ich gewusst, ich muss den Schritt auch tun, weil der hat das, was Leben bedeutet. Und ich sagte, du, wie kann ich mich denn für den Jesus entscheiden? Ja, du musst halt beten. Ja, super, wie machst du das? Hat man es erklärt. Und dann, aber du musst zuerst die Bibel lesen. Lies das Johannesevangelium. Und dann bin ich, ich kann mich gut erinnern, als ich an die Stockenstrasse gegangen bin, Haus der Bibel, oder? Haus der Bibel. Ich habe zuerst geschaut, ob mich einer kennt, bin dort Eingang gestürmt. Er hat mir gesagt, weißt du, die Bibel sind im hintersten Regal hinein, hintergestürmt, schwarzes Buch, die grösste, zahlt und vereist. Und dann habe ich angefangen, das Evangelium zu lesen vom Johannes. Und dann bin ich an den Vers gekommen. Das war der Moment, September mit 23, wo ich Jesus' Stimme gehört habe. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Genau das habe ich gebraucht. Die ganze Zeit suchen nach Liebe, Akzeptanz, Freiheit, machen was wollen, einen Sinn finden. Die Antwort, woher komme ich, der Sinn vom Leben, wohne gar nicht, da hast du den Sinn. Hey, da sagt Jesus etwas noch viel mehr im Johannesevangelium, das ist alles voll. Ich bin das Leben, ich bin die Quelle. Du wirst nie hungrig sein, nie dürsten und genau gewusst, was ich machen muss. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Frau zurück, in dieser Synagoge. Die Frau ist auf einen Klapp geheilt worden. Und bei mir ist etwas passiert, wo der Pastor vor Ort, das war ein FEG in Zürich, nicht begriffen hat, dass ich noch irgendwie keine irgendwelche Schäden habe oder noch irgendwo Geister habe, sondern ich bin einfach geheilt worden. Am nächsten Tag, als ich mich entschieden habe, habe ich 35 Liter Säcke, CDs, Platten, Bücher über Esoterik fortgerührt. Ab, weg mit dem. Keine Probleme mit Alkohol. Keine Liebe mehr müssen kaufen. Was habe ich gemacht einen Tag später, wie der Petrus? Ich habe euch nichts gegeben, aber ich habe etwas gefunden in meinem Leben. Jesus Christus. Und schon ist die erste Pust gekommen. Ah, Leiden für Jesus, okay. Das sind so mein. Aber ich habe gewusst, woher dass ich komme, wenn mir die Identität gehört, Jesus Christus. Ich habe das Leben gefunden. Das ist unglaublich. Das war natürlich ein Prozess gewesen, gell? Das geht nicht einfach so, und jetzt wirst du Christ und dann bist du anders gepolt und jetzt geht alles. Ich musste lernen. Was ich aber vergessen habe über die Jahre, und zum Teil erkenne ich Sachen von meiner Prägung und Vergangenheit, die ich vielleicht erst merke, mit jetzt bin ich 53, wo jetzt plötzlich Jesus schafft, du, das wird schnell noch verändern. Oh, das auch noch. Jeder von uns hat so ein Paket, eine Tasche oder Rucksack, den er mitnimmt. Und meistens, wir wissen es, wir können das ganze Desaster, die ganze Sünde, sagt ja der Petrus, können wir da am Kreuz anlegen. Meistens machen wir es eben schon, ich auch. Auch als Pastor. Nimmst du den ganzen Plunder, leihst es her, fährst auch ausräumen, da brauche ich nicht mehr und dieses brauche ich nicht mehr und der PC weg, wegen wie immer noch, was da noch ist und so. Und den Rest nimmst du wieder mit. Kennt ihr das? Bist nicht allein, ich auch. Kannst du noch mal schnell den Text einblenden? Du bist, glaube ich, schneller als ich von dieser Frau. Und zwar die zweite Folie. No, dann ist die erste. Mal schnell schauen. Klick schnell rein. Das mache ich schnell. Da. Genau da. Vers 14. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hat. Er sagt zu der versammelten Menge, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. Also macht es dann das Heilen. Es hat eine Aufregung gegeben. Und der Hohe Rat oder die Vorsteher oder die Pharisäer, mit denen, die sie es tun können, die Apostelgeschichte, haben immer dagegen geredet, was sie machen, ist nicht gut, aber sie haben gewusst, dass Jesus das Zentrum ist. Und oftmals haben wir immer noch einen drin bei uns, der Gegenspieler ist. Ich sage dem, das ist der Teufel. So ein miesen Peter, der gerne wieder so einen Bänkel hauen und möchte gerne bremsen. Eins, was ich auch lernen musste als Pastor, ist, das war überlebenswichtig, ich wäre hier in ein Burnout gekommen. Ich habe mit meiner Frau zusammen ab 2004 bis 2013 eine Gemeinde aufgebaut im Glanerland. Und ich habe dort so eine Prägung mitgenommen, die ich nicht ans Kreuz gelegt habe. Das ist Leistung. Leistung vollbringen. Ich habe gemeint, wenn ich gut bin im Predigen, immer schön angelegt bin, schönes Parfüm habe, schöne Frisur habe, wie heute Morgen. Ist einfach. Dann kommst du gut an, die Gemeinde wächst, Jesus hat Freude und die Gemeindeleitung auch. Und Bund FG auch. Und dann ist es so gewesen, jawohl, du weißt ja, du bist unterstützter Mithelfer. Jedes Jahr geht der Lohn zurück, wo du mehr Leute musst haben, die dich finanzieren. Dann kommst du den Leistungsdruck über. Sie haben gesagt, ein Gesunder. Aber ich bin in eine Hamsterrolle gekommen. Ich habe gemeint, noch mehr machen, noch mehr Leistung. Und dann ist der Tag X gekommen, wo ich gefunden habe, gemeint, lauf nicht mehr, niemand bekehrt sich, die Leute sind unzufrieden, ich mit mir selber, meine Frau jammert, hast nie Zeit für Kinder und für mich und überhaupt. Und jetzt stimmt etwas nicht mehr. Dann habe ich dort ein Ticket gebucht, zu Rapperswil, im Zürichseedampfer. Der Zürcher geht auf den Zürichsee. Ich habe dort meinen Rotwein bestellt, geköckelt und einfach mit Jesus geredet. Und dann habe ich dort auf dem See eine Begegnung mit Jesus, die krass ist. Wenn ich plötzlich mein Leben anschaue, meine Gemeindearbeit anschaue und Jesus mit mir redet, hey, willst du das immer noch weitermachen? Ich habe seine Stimme gehört, im Herz. Er sagt, nein, will ich nicht. Und ich habe ihn gefragt, was mache ich denn falsch? Dieses und dieses und dieses und dieses. Und wenn du so weiterfährst, kann ich dich nicht mehr brauchen, dann musst du ausgewechselt werden. Wow, so tough. Auf einmal habe ich dann gemerkt, dass ich am Heulen bin. Und ich habe nicht gemerkt auf dem Zürichseedampfer, dass ich allein auf dem Dampfer bin. Vorne dran, hat es einmal so bei der Scheibe, hat es auch noch Bänkchen rein. Ich bin vorne gewesen. Ich bin dort am Flennen gewesen, am Heulen gewesen. Und ich schaue hinterher und die Leute, die mich anschauen, die haben das alles mitbekommen. Das ist gerade nochmal peinlich. Und dann bin ich aber alles offen gewesen dort. Und ich sagte, Jesus, wenn du mich weiterhin brauchst, dann beschenke mich mit deiner Liebe, mach mich frei von dort. Ich bin ja kein Charismatischer. Also ich meine ein Charismatiker, der gerade austickt. Ich bin offen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Aber was ich dort erlebt habe, ist für mich persönlich eine Salbe gewesen. Da ist ein Sonnenschein reingekommen und ich bin gefüllt, gepeppt worden mit seiner Liebe. Hey, Pascal, so schön, willst du umkehren? Ich habe dich lieb und jetzt fühle ich dich. Das war unglaublich. Die Leute hinten dran waren mir egal. Ich habe gesagt, Halleluja vorne. So fast wie Titanic, oder? Yes, ich komme. Oder kennt ihr den Film? Oh, jetzt wieder Gas geben. Und die hinten habe ich retto geschaut. Ja. Hat super Gespräche gegeben. Was ist mit ihnen los und so? Und dann hat der eine das verstanden, ist eine Flasche Wein getrunken, wir haben angestoßen. Ist unglaublich. Ist unglaublich. Was passiert, wenn du mit Gott ins Reine kommst, mit Jesus ins Reine kommst? Es gibt Aufbrüche. Ich bin nachher nach Hause gegangen und Tage später, jetzt sind Leute auf einmal auftaucht. Ich konnte einen Glaubenskurs machen, Leute sind zum Glauben gekommen, ist gewachsen, wir haben gewusst, wie weiterfahren mit der Gemeinde und so. Unglaublich. Und heute wachsen sie immer noch. Das sind so Begegnungen mit Jesus Christus. Was ich herausgefunden habe 2020, durch die Apostelgeschichte, nimmt mich voll mit. Und ich hoffe, bei unserer Gemeinde passiert auch so, dass sie das DNA von Jesus bekommen. Jetzt haben wir den Graf checken, was er meint. Nicht ein Produkt suchen oder ein Buch, wo man über die Gemeinde stülpen kann, sondern es geht um Jesus Christus. Wir müssen ihn im Zentrum haben. Wenn wir Jesus im Zentrum haben, dann dürfen wir auch Fehler machen in der Gemeinde. Dürfen wir auch eine Fehlerkultur leben und das dürfen wir bei uns in der Gemeinde. Aber wenn einer dreimal den gleichen Fehler macht, dann gibt es halt dann schon Gespräche. Aber Fehler machen ist erlaubt. Und weg mit dem Perfektion und Leistungsdenken. Sondern wir müssen Jesus lieben als Gemeinde. Und das ist das, was ich geschnallt habe, das Prinzip, das die erste Gemeinde in Jerusalem gelebt hat. Sie haben eine tiefe Gemeinschaft gehabt. Und an dieser tiefen Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft, die sie gelebt haben, ist ihr Lebenswandel verändert worden, wo sie plötzlich ihre, nicht nur ein Kässchen durchschicken, sondern sie haben einen Teil aufgegeben und gesagt, hey, da haben wir den Cash, arbeiten mit dem. Wir wollen, dass der Glaube vermehrt wird, dass etwas passiert. Und durch die Haltung hat das Jesus so gut gefunden, dass er mit dieser Gemeinde Zeichen und Wunder gemacht hat, wo sie nur gestaunt haben. Und zwischendurch brauchen wir Gemeinden Wunder und Zeichen. Für mich sind das Bekehrungen. Wunder und Zeichen ist für mich jedes Datum im August, wenn wir die Taufe haben in der Tour. Und wenn es dann noch so richtig kalt ist. Wenn so zwei, drei drin hocken und sagen, yes, ich gehe mit Jesus weiter. Das sind für mich Zeichen und Wunder. Oder wenn Heilige passieren oder Bindungen gelöst können werden. Und das ist das, was eigentlich Jesus uns immer zusagt. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns das zu zeigen und vorzuleben. Jesus Christus als Gottes Sohn ist derjenige, der unsere seelische Wunde heilen will. Der unsere Verletzungen von früher gerne mitnehmen wegnehmen, statt immer nachschleichen. Oftmals laufen wir so umeinander, so gebeugt wie die Frau. Ah, mir geht es so schlecht und wieder so. Dabei haben wir es nie ans Kreuz gelegt. Wir müssen Jesus einladen. Wir müssen es mit Jesus machen. Er wird unseren Kummer wegnehmen, unsere Traurigkeiten, unsere Verzweiflungen, unser eigenes Versagen wird er wegnehmen. Und er wird die Hände auf unsere Wunden legen, die früher passiert sind. Er heilt uns in der Seele, wenn er Wunden tut, auch im Körper. Er beschenkt uns mit Zufriedenheit, mit Aussöhntsein, dass wir besser schlafen können, dass wir Nächstenliebend erleben können, dass wir die Hand reichen am Nächsten. Wir haben einen Jesus, der es so gut meint. Er meint es so gut. Jetzt hätte ich euch bitten, fängt vorzukommen, liebe Band. Was Jesus gern möchte, auch in einer Gemeinde, er möchte gern das Zentrum bilden. Er möchte gern im Zentrum von deinem Leben sein. Er möchte gern der Regiehalter von deinem Leben sein. Meistens können wir schon mit unseren Anliegen, mit unseren Wünschen, sind oftmals auch gut gemeint und gut fromm und wie auch immer. Jesus, schön, darf ich glauben. Jetzt habe ich ein Bitte, darf ich das bekommen? Ich muss eine Prüfung absolvieren, gute Noten haben. Ich habe eine Traumfrau, die ich mir wünsche. Dieses möchte ich erledigen. Alles Wünsche, die gut gemeint sind. Jesus sagt schon zu diesen Wünschen, schön, hast du Wünsche und kommst mit diesen Anliegen zu dir. Aber Jesus wird wahrscheinlich etwas anderes sagen. Hey, ich zeige dir meinen Plan für dein Leben, was ich vorhabe mit dir. Wo ich dein Potenzial gerne wecken möchte. Dich beschenken möchte, dass das und das mit dir passieren darf. Ich möchte dich auffordern, ich möchte dich einladen, während dem Lied, wo wir singen, lob den Herrn meine Seele, einfach so still werden von Jesus Christus. In dem Lied, wenn du es auswendig kannst, das Kreuz anschauen. Was muss ich ans Kreuz bringen? Wo brauche ich Veränderung? Worin habe ich eine Sehnsucht, wo ich gerne, dass Jesus mir das stillt? Oder Bindungen oder verkrümmte Sachen im Leben, wo du willst, dass er wieder gerade macht? Dann will ich einladen, gang zu Jesus Christus. Und nutze nachher auch die Lobpreiszeit. Vielleicht ist es ein Tag, ein Morgen, dem Zeitpunkt genau für dich zugeschnitten. Jetzt ist der Punkt da, wo du kannst sagen, jawohl, jetzt pack ich es, jetzt nimm es. Jesus voran, Jesus in meinem Herzen. Ich will noch beten. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du nicht ein Herr bist, der einfach weit entfernt ist, sondern dass du mitten unter uns bist. Und dass du unsere Herzen total kennst. Du kennst unser ganzes Leben, wie es verlaufen ist. Und auch schon, wie es verlaufen wird. Aber du willst gerne in unserem Leben das Zentrum sein. Du willst uns Inhalt schenken. Du willst uns segnen und zum Segen setzen. Du willst uns füllen. Du willst uns befreien. Ich will dir Danke sagen, Jesus Christus, bist du der gute Hirte? Bist du der König? Darf ich wissen, bin ich deine Tochter, dein Sohn? Sind wir alles da innen Prinzen und Prinzessinnen? Hat niemand da innen zwei auf dem Rücken, sondern jeder ist eins in deinen Augen? Danke für deine Liebe für uns. Und ich will dich bitten, dass du uns segnest und uns füllst mit dieser himmlischen Liebe. Amen.